Von New York zu New Work. Kurt, der Vorzeigegeschäftsmann. Nach dem Bauingenieurstudium hat sich Kurt binnen weniger Jahre zur Führungskraft hochgearbeitet und ist heute Geschäftsführer einer Zuliefererfirma für die Automobilindustrie. Mit seiner knüppelharten Verhandlungstaktik und seinem eiskalt charmanten Blick wickelt knallhart Kurt, wie der 61-Jährige auch von seinen Mitarbeitern genannt wird, regelmäßig millionenschwere Deals ab. Finanzielle Sorgen hat er keine. Er gönnt sich des Öfteren Luxusurlaube, dabei ist er aber stets für seine Firma erreichbar. Emilia, die Personalexpertin. Die 44-jährige Personalchefin einer Agentur für Veranstaltungsmanagement liebt ihren Job. Da sie aufgrund des Fachkräftemangels mit großen Personalschwierigkeiten zu kämpfen hat, versucht sie, ihr Unternehmen so attraktiv wie möglich zu präsentieren. Als ehemalige Angestellte, die sich im Unternehmen hochgearbeitet hat, weiß sie, was den Berufseinsteigern wichtig ist. New York veränderte sich durch Einwohner sowie die jeweiligen Besitzer mit ihrer Kultur. Je nach Zeit hatten die Einwohner von New York einen anderen Tagesablauf, ihnen waren unterschiedliche Tätigkeiten und Dinge wichtig und sie gingen einer anderen Arbeit nach. Jede Zeit stellte ganz eigene Anforderungen an die Menschen. Ähnlich ist das in der Arbeitswelt. Die Arbeitswelt der Babyboomer forderte Ellenbogenmentalität ein, um sich gegen Kontrahenten durchzusetzen. Nehmen wir als Beispiel knallhart Kurt. Er konnte sich durch seine knüppelharte Verhandlungstaktik sozusagen vom Tellerwäscher bis zum Millionär hocharbeiten. Als Führungskraft ist er geschätzt und gefürchtet, da er den Betrieb geradlinig regiert, wenn er es aber für richtig hält, Gnade walten lässt. Als sich knallhart Kurt zur Führungskraft hocharbeitete, suchte man standhafte Typen mit Gespür für Erfolg und Durchsetzungskraft, Deals entschieden über die Bühne zu bringen. Kurt, der schon immer mit dem Kopf durch die Wand ging, war dafür wie geschaffen und ist ein Paradebeispiel für die Great Man-Theorie, die davon ausgeht, dass Führungskräfte nicht gemacht, sondern geboren werden. Der schottische Historiker Thomas Carlyle entwickelte die Great-Man-Theorie während der Napoleonischen Kriege. Er war der Überzeugung, dass wahre Führungskräfte von Gott auf die Erde gesandt wurden. Beispiele nannte er in seinem 1841 veröffentlichten Buch über Helden, Heldenverehrung und das Heldentümliche in der Geschichte. Durch ihre angeborene Fähigkeit zu führen, bringen die großartigen Männer die Dinge zu einem guten Ende, so zumindest seine Theorie. Dass durch die geradezu darwinistisch anmutende Überlegenheit all jene als Führungskräfte ausgeschlossen werden, die sich nichts auf ihre angeborenen Fähigkeiten einbilden, hatte Carlyle nicht bedacht oder es war ihm vielleicht auch nicht wichtig. Knallhart Kurt jedenfalls ist der Überzeugung, dass er sich seine unvergleichliche Karriere verdient hat. Auch den Führungskult, der sich um seine Person rankt, hält er für selbstverständlich oder besser gesagt, Kurt bekommt vieles davon gar nicht mit, wenn sich beispielsweise die Angestellten im Büro noch einmal die Klamotten glatt streifen, bevor er das Büro betritt, seine Angestellten Fehler vertuschen, um nicht einem seiner berüchtigten Wutausbrüche anheimzufallen, oder am Wochenende Projekte fertigstellen, um über Hochglanz-PowerPoint-Präsentationen eines seiner charismatischen Lächeln als Dank einzufahren. Doch Kurt ist eines der letzten Exemplare. Als die Generation X und Y zu Führungskräften heranwuchsen, entwickelte sich eine neue Art des Führungsstils. Dieser lässt sich gut mit der Social Identity Theory erklären. Sie geht davon aus, dass Führung nur dann erfolgreich ist, wenn sich die Führungskraft gemeinsam mit ihren Mitarbeitern als Gruppe begreift, wenn ein Wir-Gefühl entsteht. Nur wenn sich die Führungskraft ihren Mitarbeitern offen mit ihren Zielen, Ansichten und Ambitionen präsentiert, kann eine geteilte soziale Identität entstehen. Emilia, die ambitionierte Personalerin einer Eventagentur, könnte ein Beispiel hierfür sein. Für ihre Bewerber tut sie alles. Indem sie ihnen viele Zugeständnisse macht, versucht Emilia, ihr Unternehmen attraktiv zu präsentieren. Nur wer sich wohlfühlt, leistet mehr. Aber die Bewerber erhalten keinen Freibrief. Das, was Emilia geben kann, erwartet sie umgekehrt auch von ihren Mitarbeitern. Wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, ist permanente Erreichbarkeit auch über die Arbeitszeit hinaus ein Muss. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, ist das wöchentliche Feierabendbier am Donnerstag obligatorisch. Wer früher geht und die Afterwork-Party sausen lässt, wird kritisch beäugt. Dass die Mitarbeiter aber für die Anwesenheit bei der Afterwork-Party, dem Bierchen oder dem Social Networking beim Geschäftsessen am Abend keine Arbeitszeit abrechnen dürfen, stört Emilia nicht. Schließlich ist Connecting für alle das Beste und Teil ihrer New Work-Strategie. Yes, New Work here, New Work there, New Work everywhere. Viele glauben nun, mit dem New Work-Modell die Neuen zu begeistern, für sich zu gewinnen und zu halten. New Work, the newest shit, um die New Innen zu bekommen. Gen Z gleich New Work. Sie haben bestimmt auch schon davon gehört, gelesen oder New Worken sogar gerade selbst. New Work wird nur deshalb so häufig in den Mund genommen, weil keiner genau weiß, was es eigentlich bedeutet, so wie eigentlich Emilia es auch nicht wirklich weiß. Die meisten verstehen darunter agile Teams und Organisationen, Homeoffice, Remote-Arbeit oder den Einsatz von mehr digitalen Technologien am Arbeitsplatz. Von Workation bis LAVA, das steht für Live Anywhere, Work Anywhere, und am Ende ein enormes Work-Life-Blending. Also eine Mehrarbeit, ohne dass es den Leuten wirklich bewusst ist. Emilia versteht darunter zum Beispiel ein Connecten auf allen Ebenen. So new sich das Konzept oft anhören mag, so old school ist es. Frithjof Bergmann heißt der Urvater des New Workaholism, ein österreichisch-US-amerikanischer Sozialphilosoph und Anthropologe. Es gibt also neben Schwarzenegger noch andere US-Amerikaner mit österreichischer Provenienz, die in Deutschland bekannt sein könnten. Nach seiner Reise in die damaligen Ostblockstaaten, in der Zeit von 1976 bis 1979, gründete Bergmann in den darauffolgenden Jahren das Zentrum für Neue Arbeit, New Work in Flint, Michigan. Er wollte einen Gegenentwurf zur kapitalistischen und sozialistischen Lohnarbeit entwickeln. Es folgten die ersten Center of New Work in Detroit. Bergmann versuchte, der Massenarbeitslosigkeit in der Automobilindustrie aufgrund der Ölkrise entgegenzuwirken. Heute haben wir nahezu Vollbeschäftigung in Deutschland. Bergmanns New Work-Konzept ist also nicht eins zu eins auf unsere Zeit übertragbar, sondern muss an die heutigen Bedingungen angepasst werden. Bergmanns Vision war eine, Zitat, Arbeit, die man wirklich, wirklich will, Zitat Ende. Eine Arbeit, die den Einzelnen zufriedenstellt, in einer angenehmen und anregenden Arbeitsumgebung. Und eine Arbeit, die sinnvoll ist, für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Sofern der einzelne Mitarbeiter das Feierabendbierchen, den Obstkorb oder das Connecting am Donnerstagabend in einem überteuerten Restaurant für sich selbst oder die Gesellschaft nicht als sinnvoll definieren kann, sich dabei nicht wohlfühlt und nicht hinter dem stehen kann, was er tut, muss also New Work mehr als das sein. Was New Work auszeichnet, muss darum individuell sein und wie man auf das Ideal einer sinnvollen Arbeit zustreben kann, ebenso. Bergmann lieferte lediglich einen Rahmen, in dem wir uns auf sinnvolle Arbeit zubewegen können. Maßnahmen vorzugeben, wie das Ideal des New Work-Konzepts zu erreichen ist, wäre widersinnig, weil so das passieren würde, was Bergmann ja gerade verhindern wollte, dass die Individualität des Mitarbeiters geschluckt wird. Was es heute braucht, so die Überzeugung des digitalen LinkedIn-Dorfes, ist New Work. Doch zeigt jeder Business-Influencer ein anderes Modell, eine andere Idee, was New Work alles sein muss. New Work ist also in aller Munde, wieder eine Sau, die durchs digitale Social-Media-Dorf gejagt wird. Führung im Zeitalter von New Work muss nicht nur remote, sondern auch empowernd sein. Und schon gibt es eine ganze Armee von New Work Keynote Speaker, New Work Influencer und New Work Consultants. Und schon wieder hat man das Gefühl, es gäbe mehr solche New Work Profis als tatsächliche New Workers. Der sogenannte interaktive Führungsstil geht auf die Besonderheiten der Mitarbeiter ein und verstärkt auf diese Weise die Bindung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, denn durch die intrapersonelle Bindung zur Führungskraft und den intensiven Einbezug der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse wären sie dazu bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die meisten von uns werden sich wohl wünschen, so eine Führungskraft zu haben oder zu so einer zu werden. Das Konzept der interaktiven Führung ist ja schön und gut, doch wie nur soll eine einzige Führungskraft jedem ihrer Mitarbeiter, generationenübergreifend, diese Form der Unterstützung, Motivation und Entscheidungsverantwortung entgegenbringen? Und das Ganze noch remote, bitteschön. Bergmann hatte wohl alles im Sinn, aber kannte damals die virtuelle oder auch Remote-Arbeit noch gar nicht. Hier wird also ein altes Konzept in eine neue Welt transformiert. Weil es sich aber dennoch new anhört, sollte es wohl klappen. So die Meinung. New York ist eben auch nicht mehr New Amsterdam. Wir brauchen hier einen Kulturwandel. So wie New York viele Wandel durchgemacht hat, ist auch New Work zu verstehen. Einige sprechen nun schon von Future of Work. Der Trend der Flexibilisierung ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Ort, Zeit, Tätigkeiten werden zukünftig immer mehr von den Mitarbeitern zugeschnitten und infolgedessen weniger vom Unternehmen vorgegeben. Die Mitarbeiterpersönlichkeit wird also immer mehr in den Mittelpunkt rücken und die Gen Z wird dies in naher Zukunft auch massiv einfordern. Der potenzielle Vorgesetzte muss also wissen, was seine Simons und Co. brauchen und auch verstehen, was sie wirklich, wirklich antreibt, um ihr Potenzial entfalten zu können. Die Grenzen hierbei sind die Rahmenbedingungen des Unternehmens, die ebenfalls im New Work auf Neudeutsch gechallenged werden müssen. Wie man schnell merken wird, geht es weit über Ort- und Zeitflexibilisierung hinaus und bedeutet in vielen Fällen eine Hinwendung hin zu einer People-Centered Culture bzw. diversitätsorientierten Kultur. Also ein New York für bunte New Yorker von New Yorkern. Will man New Work also etablieren, sollten die Teams kleiner und homogener sein, als wohl die meisten New Worker auf dem Schirm bzw. Bildschirm haben. Zudem bedarf es einer sehr guten und souveränen Leitung, die es versteht, auf allen Ebenen zu kommunizieren, digital wie analog. Und wenn man diese Grundvoraussetzungen stringent weiterdenkt, fallen viele Aspekte raus, die nun unter New Work von vielen verstanden werden. Was bedeutet, New Work ist eben überhaupt nicht Gen Z, zumindest nicht der Schlüssel aller Problemlösungen. Viele junge Menschen berichten in unseren Umfragen sogar, dass sie als ersten Arbeitsplatz einen Remote-Arbeitsplatz ablehnten. Zu groß die Grauzone und zu austauschbar, sieht doch jeder Arbeitgeber von zu Hause aus gleich aus. Wie darf ich was, wann und wie erledigen? Wer kontrolliert mich und gibt mir Feedback? Wie weiß ich, ob ich meine Tätigkeit korrekt erledige und wieso bekomme ich remote weniger Lob? Das sind die Fragen, die sich die Jungen stellen werden. Remote ist super für Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen, sich selbst gut koordinieren können, kleine Kinder haben oder einen langen Anfahrtsweg. Für viele Arbeitsanfänger kann es tatsächlich ein Albtraum sein. Wir hörten in unseren Befragungen immer wieder, ich möchte was lernen. Viele sehnen sich auch nach einem Vorgesetzten, der mich an die Hand nimmt, der mir alles direkt zeigt und mir das Gefühl gibt, dass ich das, was ich mache, auch gut mache. Viele haben es nach der Corona-Zeit satt, digital zu lernen. Einige legten sogar genau deshalb während der Lockdown-Phase eine Studienpause ein, um nicht wieder digital bespielt zu werden. Die Gen Z kennt die digitale Welt hauptsächlich aus der Freizeitbespaßung, aus Entertainment-Gründen, also aus Konsumgründen. Hier mit einem Vorgesetzten zu kommunizieren, ist für die Gen Z genauso new wie für einen Boomer. Digital ist eben nicht gleich digital. Älteren wäre es wohl ähnlich ergangen, wenn sie via Telefon und Videokassetten die Arbeitswelt von zu Hause aus hätten kennenlernen dürfen. Denn Anrufe und Videokassetten sind eben nicht personengebunden, und führen in den seltensten Fällen zu einer Bindung, intrinsischen Motivation oder Arbeitnehmerloyalität. New York digital zu erleben, kann Spaß machen. Hierin aber eine Aufgabe zu lösen, die man auch in New York physisch vor Ort machen kann, ist nochmal etwas anderes. Also nur, weil jemand lange auf dem Handy TikTok-Videos anschaut, bedeutet das nicht, dass jemand auch gerne digital arbeiten möchte. Ich muss also New Work in allen Facetten leben und verstehen, denn ein reines Remote-Arbeiten wird tatsächlich an den Jungen scheitern.